Und wir tauchen jetzt hinein in unser Gespräch. Wie gesagt, habe ich Herrn Siegfried Schlegel von der AG Recht auf Wohnen hier zu Gast. Ja, vielleicht beschreibst du erstmal die AG Recht auf Wohnen in ihrer Entstehung und in ihrer Geschichte. Die hat ja schon eine sehr lange Geschichte in Leipzig.
Ja, auf die Entstehung zurückzukommen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass wir das Pfarrer Führer damals bis 94 waren wir ja noch Stadtverordnetenversammlung, aus allen Fraktionen Vertreter eingeladen hat zum Gespräch und hat auf diese Problematik hingewiesen. Da war natürlich dann, ich sag mal, auch die Stadtpolitik schon dran. Aber dass er dann den Vorschlag gemacht hat, jetzt gibt es ja schon eine ganze Reihe sozialer Träger und es wäre doch sinnvoll, wenn die sich miteinander vernetzen und auch in einer gewissen Weise kooperieren, dass sie voneinander wissen, was der jeweilige Träger für spezifische Angebote hat. Es ging ja nicht darum, dass alle alles machen, sondern dass dann auch spezifische Projekte entstanden sind.
Und zwar schon damals als so eine Art Vernetzungsbemühung eben zum Stadtrat hin von der Verwaltung oder zur Verwaltung auch hin zum Stadtrat hin von der Zivilgesellschaft sozusagen, für die ich jetzt mal Pfarrer Führer halt.
Ja, da möchte ich aber gleich noch sagen dazu, es waren alle Fraktionen eingeladen, teilgenommen hatte, erschienen war nur damals die SPD noch mit und dann aber Fraktion Bündnis 90 Grüne und wir als damalige PDS. Und ich habe noch gut in Erinnerung, dass Pfarrer Führer dann zu mir gesagt hat, wenn sie nicht erschienen wären, hätte ich mich arg gewundert. Und da habe ich gefragt, wie er das meint und er sagte eben so, wie ich es gesagt habe. Und und richtig aktiv über all die Jahre hinweg hat also nur und schon seit über 10 Jahren auch die Cordula Roche dann in der AG aktiv mitgearbeitet. Wir haben dann manchmal eine Verbindung auch zur Stadtverwaltung und wenn die dann irgendwo an bestimmte Grenzen geraten werden, konnten wir ja von der Politik durch bestimmte Antragsinitiativen dann auch Dinge wieder zum Laufen bringen.
Ja, vielleicht gehen wir gleich über von der Vergangenheit sozusagen. Die 90er Jahre waren ja auch noch eine ganz andere Zeit, wo noch ganz andere grundlegende Dinge erstmal halt installiert werden mussten, vielleicht auch andere Mittel und Wege, um Wohnungslosen zu helfen.
Na, was sehr wichtig ist, darauf hinzuweisen, wir haben ja auch in Leipzig eine gewisse Entwicklung durchgemacht. Es war also 1989 so, wir hatten 18.000 wohnungssuchende Haushalte in Leipzig und hatten aber 18.000 leerstehende, überwiegend oder fast ausschließlich nicht bewohnbare Wohnungen. Das war das Dilemma. Dann hat es ja Ende der 90er Jahre auch in Leipzig starken Bevölkerungsschwund gegeben, sodass also vieles nicht mehr den fehlenden Wohnungen geschuldet waren, sondern zunehmend dann eben bestimmten sozialen Problemen, mit denen Mieter konfrontiert waren und so, dass wir dann immer gefragt hatten und dann nachdem ein riesen Leerstand von über 20.000 Wohnungen in Leipzig in den 2000er Jahren entstanden war, hat es ja dann auch Abriss gegeben und wo wir aber dann immer versucht haben, schon zu bremsen und gesagt, das kann sich auch mal wieder umkehren und das war so. Und wir hatten dann nach kurzen Jahren der Stagnation von 2009 bis 2013 dann 2014 schon richtig auch durch einen politischen Antrag Druck gemacht, dass wir gesagt haben, Leipzig muss jetzt auch wieder Wohnungen bauen und auch nicht leerstehende dann bewohnbar machen.
Ja, noch im Jahr 2000 wurde ja Leipzig als schrumpfende Stadt ausgerufen. Damals gab es die Expo und es wurden sich Gedanken gemacht, wie man denn diese ganzen Brachen und den Leerstand bespielen kann. Aber ja, inzwischen ist Leipzig ja dann in den 2000er Jahren zu einer ganz richtig stark wachsenden Stadt auch geworden. In den 90er Jahren gab es bestimmt noch nicht diese Institutionalisierung, dass so viele freie Träger da waren, die sich auch um Wohnungslose gekümmert haben, weil vielleicht auch das Problem noch nicht so sichtbar war wie dann später.
Das geht um die differenzierten Probleme, die jeweiligen Leute dort haben. Ja, das geht ja los bis dahin. Suchtbetroffene, Alkoholbetroffene, dann auch wirklich welche, die auch ihren Arbeitsplatz verloren hatten. Ja, und welche, die dann auch sozial entwurzelt worden sind. Also dann auf die spezifischen. Und aus diesem Grunde war es wichtig, dass dann glücklicherweise, denn die Stadt hätte es alleine mit ihren Obdachlosenhäusern und ihrer Betreuung dort nicht geschafft. Und was man auch nochmal ergänzend sagen muss, zunehmend haben dann auch Vermieter wie die LWB oder Wohnungsbaugenossenschaften selber eigene Bereiche aufgebaut bei sich, wo die dann also bei Zeiten auch eine entsprechende Unterstützung geben müssen, gegeben haben. Also das gilt auch bis heute.
Wohnungslosigkeit ist nicht nur ein Problem mangelnden Wohnraums, sondern auch ein Problem von eben Sozialarbeit, dass Menschen halt in die Lage versetzt werden, überhaupt wohnen zu können. Denn in unserer gegenwärtigen Gesellschaft ist das ja auch nicht selbstverständlich, dass man das immer bezahlen kann. Und viele Leute sind auch überfordert, bekommen das gar nicht mehr auf die Reihe, haben vielleicht Suchtprobleme, haben viele andere Probleme, um halt eine Mietwohnung halten zu können.
Das ist ein ganz wichtiges Thema und vielleicht können wir es auch mal in dieser Sache sagen. Es ist nicht so, dass die Vermieter sagen, das ist uns alles egal, sondern sie sind auch selbst und wenn es mal wieder ausreichend Wohnungen gibt, wie wir das ja in den 2000er Jahren haben, dann sind die Vermieter auch interessiert daran, langfristig ihre Mieter dort zu bekommen. Denn man muss ungefähr wissen, wenn ein Mieter auszieht, eine Mietpartei, dann kostet das dem Vermieter im Schnitt 5.000 bis 6.000 Euro. Selbst wenn da die Wohnung nicht runtergewohnt ist, die wieder so vermietungsfähig zu machen, dass sie dann auch den heutigen Ansprüchen mit entspricht. Und damit sind logischerweise dann auch viele Vermieter, insbesondere auch die Vermieter mit sozialen Gewissen, LWB oder Wohnungsbaugenossenschaften, aber es gibt ja auch Private und Stiftungen, daran interessiert, die Mieter dann auch zu halten und auch entsprechend zu unterstützen.
Ja, also es ist ein vielschichtiges Problem auf jeden Fall, weil es ganz verschiedene Wohnungslose gibt und verschiedene Formen von Wohnungslosigkeit. Aber vielleicht gehen wir mal über zur Gegenwart. Ich hatte sie ja schon im September 2019 mal hier gehabt und seitdem ist ja auch so einiges geschehen im Stadtrat. Zum Beispiel wurde da ein Housing First Konzept beschlossen und wird jetzt auch noch weiter ausformuliert bis zum Jahresende, soweit ich das verstanden habe. Dann wurden auch weitere Beschlüsse für eine soziale Mietpreisbindung auf den Weg gebracht, zum Beispiel die sogenannten Milieuschutzsatzungen. Gleichzeitig ist die Lage auf dem Wohnungsmarkt aber immer noch sehr angespannt. Ja, wie erlebst du die Entwicklung in der unmittelbaren Gegenwart mit diesen verschiedenen Faktoren?
Ich bin ja bis 2019 über 28 Jahre im Stadtrat gewesen und habe demzufolge dann auch die Entwicklung aufmerksam verfolgt. Und da war mir auch dann diese Mitarbeit in der AG Recht auf Wohnen immer sehr wichtig, weil wir gerade die sozial Schwächsten mit im Auge hatten und dann auch auf diese bringen. Es nützt uns nichts, wenn wir sagen können, 97% der Leipzigerinnen und Leipziger sind glücklich und haben keine Probleme. Aber die Frage ist auch um die 3% oder 5% muss ich gekümmert werden. Und deshalb haben wir frühzeitig dann eben auch solche Dinge angefangen. Ich habe selbst mit an dem Antrag Housing First mitgearbeitet. Und das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, was vielleicht auch ein Erfolg unserer Politik ist in Leipzig, die also auch von außen wahrgenommen werden. Wir haben nicht immer irgendwo ein Modell übernommen, beispielsweise wie Housing First, was ja ursprünglich mal in den USA entstanden war, wo man dann sagt, am Anfang, na, wir geben jedem Betroffenen eine Wohnung und alles ist gut. Nee, das ist eben nicht gut, sondern das muss dann auch begleitet werden. Und das ist auch unser Ansatz für Housing First Leipzig. So wird es ja dann auch mal heißen. Möglicherweise, dass eben dann die spezifischen Bedingungen beachtet werden in Leipzig und dass eben wirklich auch diese eine soziale Begleitung weiterhin dort erfolgt. Natürlich auf freiwilliger Basis.
Ja, gerade Housing First war dann der Verwaltung auch so ein bisschen umstritten, weil da auch viele dachten wahrscheinlich, dass da einfach die Menschen in die Wohnungen reingepackt werden und dann ist Schluss, dann ist alles gut, weil das ist ja auch schon ein Konzept, das wahrscheinlich auch mit Sozialarbeit und mit anderen Formen der Kooperation eben auch arbeitet, also wo.
Das geht auch nur im Dreiecksverhältnis, ja. Die Stadt ist ja verpflichtet und es ist eine kommunale Pflichtaufgabe, dass jeder sein Recht auf Wohnung verwirklichen kann und dafür muss er auch alles dort tun. Aber sind eben auch die Vermieter gefragt, genauso wie eben dann die Mieter und Da geht es auch darum, die nicht nur bestimmte Stadtteile sozial zu stabilisieren oder stabil zu halten, sondern eben das bis in die Wohnung, in die Wohngebäude hinein. Und dann kann man ja einfach mal sagen, 10% ist nicht gleich 10%. Habe ich in einem Haus mit 20 Wohnungen 10%, da sind das zwei Haushalte, die dann möglicherweise, wo es da Probleme gibt, auch im Zusammenleben miteinander. Und wenn ich aber rechne, das ist ein Gebäude mit ein Haus mit 100 Wohnungen, dann können 10 Mietparteien ein ganzes Haus ganz schön aufmischen. Ja? Und aus diesem Grunde liegt eben auch die Verantwortung dabei, dass bei den Vermietern, dass eben auch die Wohnungen so mit angeboten werden, dass die die Chance zur Integration haben und dass auch nicht diese Hausgemeinschaften auseinanderbrechen.
Die Wohnungslosen, das ist ja auch eine überschaubare Gruppe. Es gibt zwar eine verdeckte Wohnungslosigkeit, die nicht so gut erfasst werden kann, aber die bekannten Wohnungslosen, die auch amtlich irgendwie registriert werden oder in den Übernachtungshäusern auftauchen, das ist ja doch vielleicht so eine überschaubare Gruppe, vielleicht 1000 Menschen, ich weiß nicht, ich kann das schwer einschätzen, vielleicht mehr Menschen, aber zumindest könnte man für die, doch ist das realistisch, für die Wohnungen zu finden in Leipzig in der momentanen Situation?
Ja, wir dürfen nicht darüber hinwegsehen, dass es also jetzt allein die LWB hatte zum Beispiel gesagt, dass sie 12.000 leerstehende Wohnungen hat. Oder ganz Leipzig. Und davon sind natürlich, ich sag mal, die reichliche Hälfte nicht in einem derzeit vermietungsfähigen Zustand. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von Leerstand. Und ich sag mal, auch bei den sozial Betroffenen, auch wenn das jetzt vielleicht manchen nicht so gefallen mag, wir haben dann oftmals die Diskussion gehabt, ja, wir haben jetzt Klienten, sagen die ja dann bei den sozialen Trägern, die dann jetzt eine Wohnung angeboten haben. Aber eine Wohnung in Grünau oder in Paunsdorf, das geht doch wohl gar nicht im Plattenbau. Ja? Also es hat dort also auch ein Umdenken stattgefunden, dass eben in allen Stadtteilen und ich sag mal eine Baukonstruktion selber überhaupt nichts über die Wohnung aussagt, sondern viel, viel wichtiger ist die Ausstattung dann der Wohnung und dann auch, dass eine bezahlbare Miete, eine langfristig bezahlbare Miete dann dort vorherrscht.
Also Wohnungen gibt es, aber trotzdem gibt es natürlich ein Wohnungsproblem. Nicht alle Mieter finden einfach eine Wohnung. Deswegen gibt es ja auch solche Ansätze des Stadtrats, wie zum Beispiel eben diese Milieuschutzsatzung, um vielleicht doch dafür zu sorgen, dass auch in der Zukunft nicht genügend Wohnraum vorhanden ist für junge Leute, für Leute mit weniger Geld. Das spielt doch aber auch eine Rolle bei der Wohnungslosigkeit, bei der Bekämpfung.
Das wäre ein nächstes Thema, was Sie ja vorhin schon mit erwähnt hatten. Das sind die Milieuschutzsatzungen. Das Baurecht gibt oder Bauplanungsrecht gibt bestimmte Möglichkeiten einer Kommune, aber die sind eben begrenzt, aber die muss ja eben dann geschickt dann auch entsprechend ausnutzen. Darauf hinzuwirken, dass eben nicht, und es gibt ja angesagte Quartiere, ich sag mal, in der Vergangenheit war das Goles ja für die besser Betuchten finanziell und Konnewitz und auch der Süden generell war ja angesagt, links und rechts, dass eben dort darauf hingewirkt wird, dass eben insbesondere bei privaten Vermietern keine Luxussanierungen stattfinden. Das kann man dann unterbinden und sodass also dann für die breite Masse der Bevölkerung dann dort eine bezahlbare Miete entsteht und gebildet werden kann. Und man muss ja immer wissen, dass also dann sich beispielsweise, obwohl wir gesagt haben, wir möchten eigentlich im Mietspiegel alle Bestandsmieten haben, besagt aber zunächst erstmal das Baurecht, es dürfen nur die Neuvermietung der letzten 3 Jahre einbezogen werden und das war eben darauf hinwirken, dass eben dann dort nicht solche Mietpreissprünge kommen, weil ja sich auch die privaten Vermieter dann an diesen Mietsteigerungen orientieren und dann entsprechend ihre Erhöhung vornehmen können.
Ja, jetzt gibt es ja auch andere Mittel und Wege. Am Wochenende war zum Beispiel die Hausbesetzung in Neuschönefeld da in der Ludwigstraße ein Thema. Und da wird das ja sehr schnell immer von der Gewalt dann überdeckt. Aber das eigentliche Thema ist da ja auch vielleicht, dass es Leerstand gibt in Leipzig. Und da hat sich doch auch die Frage gestellt, ob es nicht möglich ist, diese Möglichkeit, dass Vermieter ein Haus sehr lange Zeit vielleicht leer stehen dürfen oder können, kann man das eigentlich mit verwaltungsrechtlichen Mitteln irgendwie einschränken?
Schwer. Schwer. Also das gibt zwar in der Verfassung das Recht Eigentum verpflichtet, ja, oder den Grundsatz, das Grundrecht, aber deswegen gibt es, wenn das nicht mit Gesetzen unterlegt ist, dass also dann auch jemand, der Eigentum hat, dann verpflichtet ist, das auch umzusetzen. Und da, sage ich mal, hat sich in den letzten Jahrzehnten oder in den ganzen Jahrzehnten in der Bundesrepublik, war das immer sehr schwierig, dort neue Wege zu gehen und dort auch wirklich die Leute zu verpflichten. Mhm. Und Spekulationen, das findet ja insbesondere zum Beispiel in Berlin statt. Aber es gibt bestimmt auch Tendenzen in Leipzig, dass dann welche bewusst das machen. Und was die letzten 2-3 Jahre ist, weil die Immobilienpreise auch in Leipzig ganz stark in Erwartung dessen, dass man hier richtig Kohle im wahrsten Sinne des Wortes machen kann, gibt es eben auch in Leipzig die Erwartung, dass man dann sagt, so, wir lassen die liegen und stehen. Und dann, wenn eben ein Haus, das ist wie ein lebender Organismus. Ja, wenn ich da, wenn man das nicht in Gang hält und in Ordnung hält, dann ist es nach einigen Jahren, nach reichlich 10 Jahren, wenn es leer steht, dann so weit runter, dass es faktisch wie ein Ausbauhaus ist, wo ich also alles nochmal neu machen muss. Und dann entsteht natürlich eine andere Miete und dann gibt es ja eben dann auch noch die Modernisierungsumlage, die dann so richtig ins Kontor schlägt.
Ja, das Housing First Konzept hatten wir jetzt schon, es erfordert ja auch eine begleitende Sozialarbeit und entsprechenden Wohnraum. Kann da eigentlich noch mehr getan werden jetzt? Was dieses Housing First, gibt es da noch Probleme oder ist das jetzt relativ, hat die Stadt Leipzig da jetzt ein gutes Konzept, wo keine Fragen mehr offen bleiben?
Ja, das Konzept ist noch in Erarbeitung. Mhm. Aber was wir erstmal hervorheben wollen, wir hatten heute gerade eine Sitzung der Arbeitsgemeinschaft Recht auf Wohnen und dort wurde dann nochmal angesagt und wurden eigentlich alle Träger nochmal aufgefordert oder die jetzt in der AG sind, dass sie bei ihren Trägern dafür werben, dass die sich wirklich dran beteiligen. Und so wie auch bei anderen Themen, ich sag mal, was jetzt Seniorenarbeit und so weiter anbringt, finde ich gut, dass die Verwaltung gesagt hat, wir wollen frühzeitig dann die Fachleute, die jeweiligen Träger mit einbeziehen, dass wir also von vornherein schon ein recht gutes Konzept machen und dass nicht ein schlimmer Entwurf irgendwo noch versucht wird zu retten. Hm. Und das findet gerade statt bis zum Jahresende. Also wir gehen mal davon aus, dass Anfang nächsten Jahres dann das Konzept dann vorliegen wird. Hm.
Ja, man muss natürlich immer mit der Wirklichkeit in so einer Stadt in Übereinklang bringen. So ein Konzept, das funktioniert ja nicht nur auf dem Papier, sondern es muss dann auch in der Realität funktionieren.
Es muss gelebt werden.
Genau. Ja, jetzt noch ein anderes Thema, was Leipzig ja so ein bisschen überrascht hat, nämlich die Covid-19-Pandemie, die in dem Frühjahr jetzt über uns gekommen ist. Das hat ja auch starke Auswirkungen auf Wohnungslosigkeit oder zumindest auf die Wohnungslosen gehabt. Wie hat sich das vielleicht für euch oder für den Stadtrat bemerkbar gemacht? Oder was hast du da für Einblicke?
Also ich habe das so wahrgenommen, dass also rechtzeitig bei den Wohnungseigentümern im Hinblick dessen, dass sie natürlich interessiert sind, Mieter langfristig zu halten und durch Corona und das ist ja auch bei vielen, und da denke ich mal auch an viele Einzelselbstständige, nicht einfach vorbeigegangen, sondern da sind wirklich welche, und da habe ich auch selbst, verankert ist in der Stadtgesellschaft, also wirklich von schlimmen Schicksalen von Leuten gehört, die eben dann, ich nenne mal einfach nur Sänger zum Beispiel, ja, die eben quasi keine Auftrittsmöglichkeiten seit Monaten haben, und wenn die dann nicht noch ein zweites oder drittes Standbein haben, dann stehen die wirklich schlimm da und dann muss man nachgeben. Da ist ja dann faktisch das ausgesetzt worden, dann auch durch einen Gesetzgeber in Freistaat, weil es Wohnungsangelegenheiten sind, das ist Ländersache, dass man gesagt hat, es darf also deswegen wegen Corona keinem gekündigt werden. Man muss natürlich dann die andere Seite sehen, dass man, wenn es da Probleme mit der Mietzahlung gibt, dass sich ganz schnell auch dann, ich sage mal, vierstellige Mietschuldenbeträge anhäufen. Und dann ist es wieder das Fingerspitzengefühl, auch beim Vermieter und dann speziell der Sozialdienste, denen dann auch zu helfen und möglicherweise zu sagen, es gibt also Stundungsvereinbarungen dann mit denjenigen, dass die also dann ihre Schulden, und das ist auch in der Vergangenheit so gemacht worden, dann dort abbauen. Aber wie gesagt, das ist eine zweiseitige Angelegenheit. Man kann nicht einfach sagen, wir kündigen niemanden mehr, weil er dann dort Mietschulden hat, auch unverschuldet, sondern dann besteht eben auch die Gefahr, dass er selber dann Mietschulden in einer Größenordnung anhäuft, wo es ihm ganz schwer fällt, dort wieder runterzukommen.
Ja, wie gesagt, es betrifft einerseits eben die Mieter, die dann von Wohnungslosigkeit betroffen sind möglicherweise oder in Gefahr, wohnungslos zu werden, drohen. Und dann betrifft es natürlich auch die Vermieter, aber es betrifft auch die Leute, die bereits auf der Straße sind natürlich, weil die jetzt im März und April da auch in einer schwierigen Situation waren. Es gab ja Ausgangsbeschränkungen, die Leute waren auf der Straße und hatten auch vielleicht wenig Zugang zu Informationen.
Es geht nicht nur um die Informationen, sondern es geht auch darum, dass ja viele, wenn sie auf der Straße liegen, sind und dann auch Kontakt untereinander haben, dass selbst die Ansteckungsgefahr oder diese Gesundheitskomponente eine ganz wesentliche Rolle spielt. Ja. Und wenn überall gesagt wird, Abstand halten, Abstand halten, wenn die eben dann auf den Bahnhöfen, an den Bahnhofseingängen sind oder in anderen Bereichen, leben sie auch in der Gefahr, dass sie sich selber ganz schnell anstecken. Also diesen Gesundheitsaspekt muss man unbedingt dort berücksichtigen mit.
Dazu kam auch, dass die freien Träger natürlich auch mal überrascht waren, halt die Tageseinrichtungen für Obdachlose. Das wurde dann gelöst, indem die Übernachtungshäuser auch tagsüber geöffnet
haben. Ja, wir haben da sofort reagiert und ich kann mich entsinnen, dass ich dann sofort ein Schreiben gemacht hat, weil wir es wissen, glaube ich, auch in der Weihnachtszeit und so weiter, ja, dass eben an dort die Häuser nicht geschlossen werden tagsüber und die sich dann zu Tagestreffs begeben, sondern dass sie dann dort eben verweilen können, ja, und dann auch die, ich glaube, es gab sogar kostenlose Mittagsversorgung und so weiter, also eine ganze Menge, eben weil sie auch mit dem Geldproblem zu tun haben, dass da eben dann noch zusätzliche Leistungen seitens der Stadt geboten werden. Die Stadt hat da ganz schnell reagiert, zusammen mit den Trägern, dass sie eben dann das mit angeboten haben und auch die Tagestreffs beispielsweise mitgezogen haben.
Inzwischen sind die Tagestreffs auch wieder geöffnet, zum Gutteil, glaube ich. Auch wenn auch mit Einschränkungen natürlich, was die Anzahl und ja die Bedingungen angeht. Also erkrankte Menschen können da natürlich trotzdem erstmal nicht hingehen. Aber zumindest hat die Stadt Leipzig einen Umgang damit gefunden. Ja, vielleicht können wir jetzt nochmal auf den Freitag auch hinweisen. Da seid ihr ja auch zugegen, die AG Recht auf Wohnen.
Die AG Recht auf Wohnen ist eigentlich der Organisator von dem Ganzen. Ja, und das ist ja das Netzwerk, das wir die ganzen Träger bringen und dass wir dann ein entsprechendes Angebot dass die freien Träger insbesondere dann auch sich selbst dort vorstellen können. Da hat also jeder freie Träger, der Interesse hatte, und es sind 10 oder 11, die also dann sich dort präsentieren werden und dann auch mit den Menschen ins Gespräch kommen, möglicherweise potenziell Betroffene, aber eben auch normale Bürger einfach dafür empfindsam zu machen und zu informieren, was und wie das Ganze dort mitläuft. Und da wird es zum Beispiel auch einen Fragenkatalog geben, beispielsweise, wo dann auf ganz spezifische Geschichten eingegangen werden. Ja, wo es nicht bloß, ich kann die Mieten nicht bezahlen oder Betriebskosten sind zu groß, und dann immer zu der jeweiligen Problematik dann die Träger sagen, dort und dort, dieser und jene Träger hilft in diesem konkreten Fall ihnen dort auch weiter.
Ja, durch Corona sind ja auch ganz viele Ängste einfach dazugekommen, seine Wohnung zu verlieren. Also gar nicht unbedingt, dass man sie tatsächlich verliert, sondern dass man Angst hat, dass der Vermieter doch nicht so verständnisvoll reagiert, wenn man die Miete nicht bezahlen kann. Und deswegen ist das wahrscheinlich auch noch ein drängenderes Thema jetzt dieses Jahr, als es vielleicht vor einem Jahr war, als wir uns schon mal hier getroffen hatten. Sind da auch neue Akteure jetzt eigentlich dazugekommen dieses Jahr?
Das ist nicht nur in diesem Jahr oder wegen Pandemie, sondern das ist eine Geschichte, wo ich mich schon seit anderthalb, zwei Jahren ganz doll freue, dass eben auch dann die Vertreter oder die freien Träger dann wirklich Vertreter in die AG entsenden. Und das sind auch vorrangig, da bin ich ganz stolz drauf. Also nicht bloß jetzt welche, die dann sagen, na, ich brauche noch 10 Jahre bis zur Rente, sondern zunehmend junge, gestandene Leute, gut ausgebildete, qualifizierte Leute, die auch mit richtig Herzblut und Engagement und viel Fachkompetenz dann dort rangehen. Und da hat sich viel in den letzten ein bis zwei Jahren getan, auch in der AG Rechterfohnen.
Also die AG Rechterfohnen hat sich auch wieder ein bisschen belebt da in ihrer Funktion für die Stadt Leipzig.
Ja, es geht darum, die Breite dann auch wirklich der Akteure zu erreichen, die also dort mit, die eben sich auf dem Gebiet der Wohnungslosigkeit oder bei sozialen Wohnungsproblemen dort in Leipzig sind, eben auch miteinander zu vernetzen. Und da gehört auch dazu, dass man dann ehrlich mal sagt, also das ist jetzt nicht mein Thema, aber dort und dort die Adresse, die sind dafür die Fachleute. Ja, ich sag mal, das Problem Drogensuchtprobleme, das geht bis hin, ja, und da gibt es auch ein spezielles Projekt für Haftentlassene beispielsweise, diese Integration vorzunehmen. Ich wollte übrigens da noch anmerken, zu DDR-Zeiten wurde sich ganz speziell auch dann um die Haftentlassenen gekümmert, dass die also wirklich Wohnungen kriegten. Und das gab da manchmal auch richtig ein bisschen böses Blut, dass dann welche gesagt haben, na, ich warte schon seit Jahren auf eine Wohnung, weil die Wohnungen sehr, sehr knapp waren in Leipzig. Und dann, dass diejenigen, die aus der Haft entlassen worden sind, dann doch bevorzugt in die hatten meistens schon eine Wohnung, das waren nicht immer oder waren eigentlich nicht die Neubauwohnungen, aber es waren ordentliche, überwiegend auch abgeschlossene Wohnungen, die denen dann angeboten wurden in Altbauten.
Ja, also die DDR hatte auf jeden Fall einen anderen Umgang damit, wahrscheinlich Wohnungslosigkeit in dem Sinne wie heute gab es bestimmt nicht, aber es gab natürlich trotzdem einen großen Bedarf an sich vielleicht auch selbst verwirklichen zu wollen für junge Leute, die bei den Eltern ausziehen wollten.
Das kommt noch dazu, ja, dass also dann, und das ist speziell dann auch die Problematik verdeckte Wohnungslosigkeit, ja, wo dann viele sagen, ach ne, ich komme bei einem Kumpel unter und so weiter, und das war dann doch anders dort organisiert. Aber, und damit finde ich das auch toll, dass wir das einen gemeinsamen Standpunkt beispielsweise haben, dass wir sagen, Wohnen oder das Recht auf eine Wohnung, und da geht es nicht bloß einfach Wohnraum zur Verfügung zu stellen, denn auch eine Obdachlosenunterkunft ist Wohnraum, ja, sondern ich betone immer persönlich, das Recht auf eine Wohnung, ja, für jeden oder dann eben für eine Familie, für einen Haushalt, das ist ein Menschenrecht, und das muss auch als solches von allen so verstanden werden, und es nicht, dient nicht, natürlich müssen auch die Vermieter bezahlbar wirtschaften, ansonsten sind sie nämlich nicht in der Lage, langfristig Wohnungen zur Verfügung zu stellen, aber, und da gibt es ja immer wieder die Tendenzen, es muss weg von der Profitmaximierung sein, ja, dass man also dann insbesondere auch dann Wohnungen als Spekulationsobjekte betrachtet.
Das Problem der Wohnungslosigkeit in Leipzig kann also gelöst werden, wenn wir dem glauben. Und ja, es wurden ja auch andere Mittel und Wege, um das zu lösen, noch jetzt im Stadtrat vorgeschlagen, zum Beispiel diese Option Tiny Houses. Das wurde aber verworfen, mehr oder weniger.
Ja, es gibt immer schnell mal das Problem oder das ein bisschen die Tendenz, ich habe das jetzt heute gerade in einer großen Tageszeitung gelesen, ja, das ideale Konzept ist die Wohnungsgenossenschaft. Ich sage das selber auch als jemand, der schon seit vielen Jahren bei einer Wohnungsgenossenschaft tätig ist, ja, das ist ein sehr wichtiges Modell für sehr viele, auch nicht mit großen Einkommen ist es ein ganz tolles Modell, aber es gibt eben auch die vielen, die aus den unterschiedlichsten sozialen Gründen eben nicht sagen können, ich baue hier eine Wohnung, es geht ja nicht darum, denen fertige Häuser dort zu geben, sondern eigentlich, und das war auch zu DDR-Zeiten ja der Hintergrund, die mussten selber neben der Einlage, den Genossenschaftsanteil, mussten sie selber auch Stunden bringen, sie mussten also dort selber auch Eigenleistung bringen. Und wenn die Kommune letztendlich die Pflicht zur Umsetzung, zur Verwirklichung des Rechts auf Wohnen hat, wobei sie sich ja eben den vielen Trägern bedienen können, dann müssen sie auch selber stabile kommunale Wohnungsunternehmen dort haben.
Ja, vielleicht sagen wir jetzt nochmal die Uhrzeiten durch für den Freitag. Um 15 Uhr beginnt es, glaube ich.
15 Uhr geht's und wir sind ganz wirklich richtig glücklich und freuen uns auch darum, dass der Sozialbürgermeister Professor Dr. Fabian selbst zur Eröffnung erscheinen will. Wir gehen noch davon aus, dass das dort klappt. Damit, sage ich mal, kriegt der Tag auch ein Gespräch. Und es ist ganz wichtig, dass die viele Leipziger dann die Gelegenheit nutzen, sich dort auf dem Richard-Wagner-Platz, dort an dem Pusteblumen, legendären Pusteblumen.
Unterhalb der Blechbüchse.
Ja, neben der Blechbüchse, ja. Dort zu präsentieren und das einfach mal kennenzulernen. Und dass man dann selber weiß, aha, das ist es und so geht die Stadt damit um.
Ja, dann ist doch ein Grund, da vorbeizuschauen. Am Freitag ab 15 Uhr bis 18 Uhr geht es, glaube ich.
Ja, bis 18 Uhr.
Da gibt es auch eine Internetseite, wo man da das alles nochmal nachschauen kann. Der AG Recht auf Wohnen oder...
Ja, wir haben Presseinformationen gemacht und dann muss man versuchen, dann auch die jeweiligen sozialen Träger, die natürlich dann auch über ihre Projekte mitmachen. Aber es ist ganz wichtig, ist nicht bloß ins Internet irgendwo mal was zu lesen, sondern eigentlich Präsenz zu zeigen. Wir achten auch auf entsprechende Corona-Vorschriften. Es gibt also auch für uns ein ganz klares Hygienekonzept. Ich habe heute eine Mütze aufgekriegt, dass ich mich zu kümmern habe, dass das auch eingehalten wird, dass es also um die Abstände geht. Wir werden auch für Desinfektionsmöglichkeiten dort mit sorgen. Aber ganz wichtig ist, sage ich mal, auch das Gespräch auf Augenhöhe mit den Akteuren, die dann jeweils auch ganz kompetent dazu aussagen, nicht das müsste alles sein, sondern wir bieten diese und jene Leistungen an.
Auch als ehrenamtlich oder als Person, die vielleicht an ehrenamtlicher Arbeit in so einer Institution interessiert ist, kann man da vielleicht hinkommen, oder?
Nee, jeder Bürger, auch die Gäste, das ist ja auch immer das Besondere. Wir haben vielleicht dann nochmal eben in die Historie mitzuschauen, wir haben ja sehr viele Jahre, jedes Jahr immer auch ein Friedensgebet in der Nikolaikirche, ja nicht bloß Gläubige, sondern eben auch Atheisten, die das Friedensgebet mitgestaltet haben. Und dort war festzustellen, dass es eben nicht bloß Mitglieder aus den Kirchgemeinden oder aus der Kirchgemeinde sind, sondern sehr, sehr viele Touristen, die in Leipzig waren, die geguckt haben und die dann hinterher gesagt haben, also das hat uns ja so gefallen gehabt und es ist also uns auch die Sichtweise dort geöffnet worden. Also auch Touristen selbstverständlich und Gäste in Leipzig. Weil man eins feststellen muss, es gibt auch Menschen, die aufgrund der Angebote in der Stadt Leipzig dann nach Leipzig kommen. Also ich kenne konkrete Personen oder jetzt, die eben im Randgebiet von Leipzig kommen, die dann eben die Angebote der Obdachlosigkeit in Leipzig nutzen, weil sie hier angeboten werden. Und viele Kommunen oder Landkreise sagen dann, na, dann sollen sie nach Leipzig gehen, dann haben wir das Problem nicht am Hals. Mhm. Also diese Tendenz ist nämlich auch da.
Ja, Leipzig ist ein Magnet für viele Menschen, wie auch Berlin vielleicht in einer ähnlichen Situation, dass eben eine beliebte Stadt geworden ist. Und ich bedanke mich sehr für das Gespräch bei Siegfried Schlegel von der AG Recht auf Wohnen. Oder gibt es noch abschließende Worte? Haben wir noch Dinge vergessen jetzt in unserem...
Also für mich ist es ja so, dass eben... bedarfsgerechter Sozialwohnungsbau. Das ist also auf der Agenda, wo wir auch dran sind. Und da ist unsere ganz klare Forderung, und da hat sich ja der Freistaat gesperrt. Wohnen und Wohnungsbau ist ja ist Ländersache und das ist auch der Freistaat gefordert, auch wenn der Bund Mittel zur Verfügung gibt. Aber das umzusetzen ist Ländersache, wo wir schon seit Jahren darum kämpfen, dass wir sagen, ein Drittel neu gebauter und auch komplett sanierter Wohnungen, ein Drittel muss sozial gebunden sein oder muss die Kriterien für eine Sozialwohnung erfüllen, selbst wenn sie die Fördergelder nicht in Anspruch nehmen. Und bei der kommunalen Wohnungsgesellschaft haben wir zunehmend in allen entsprechenden Beschlüssen des Stadtrates auch festgelegt, dass wir 50% sogar haben wollen. Hm.
Ja, dafür gibt es jetzt ja auch einige Gebiete, die das betrifft. Vielleicht das Areal am Bayerischen Bahnhof oder am Eutritzer Markt.
Das haben wir mit den Privaten. Und ich meine, da nützt die Stadt Leipzig auch ganz konsequent das Bauplanungsrecht. Es gibt nämlich gar nicht so viele Möglichkeiten. So, wenn aber auf einer, was wir eben schon seit 200 Jahren oder 150 Jahren gewidmete Eisenbahnfläche ist, dann bekommt es eine neue Funktion. Und entsprechend dem, wie ich es bebauen will, muss sich auch der Investor mit der Stadt finden, wie man das machen kann. Und da muss man auch hervorheben, bei sehr vielen Investoren auch wirklich die Bereitschaft da zu sagen, wir wollen da mitziehen. Und entsprechend für das Baurecht bieten wir dann auch solche Leistungen an.
Aber für eine längerfristige Besserung ist auch das Land Sachsen gefragt.
Ja, ohne den Freistaat geht es nicht. Mhm. Und da, sage ich mal, haben wir mehrere Jahre bohren müssen, immer wieder. Ich habe da selbst Gelegenheiten genutzt, wenn dann der Innenminister, das Wohnen gehört zum Ressort des Innenministers, dann immer wieder persönlich angesprochen, wann kommt ihr, wann werden Sie endlich dort mal in der Weise aktiv? Also da haben wir richtig dicke Bretter gebohrt. Ja. Und hat es dann auch Unterstützung im Landtag gegeben. Aber so richtig dolle war das auch für mehrere Jahre nicht. Weil ja, viele Kommunen im Freistaat haben ja eben das Problem Wohnungsknappheit nicht. Ja, die sagen, die sollen sich hierher kommen.
Ja, die politischen Bedingungen in Sachsen haben sich auch ein bisschen zumindest geändert seit dem Jahr 1990. Und vielleicht auch die Bedingungen für sozialen Wohnungsbau, der ja auch lange Zeit so ein Modell war, das halt nicht mehr so aktuell war irgendwie. Aber mit der momentanen Situation ist das vielleicht doch wieder was ernst genommen werden muss, auch mehr sozialen Wohnungsbau zu befördern.
Das wird eine Daueraufgabe. Und wenn ich 20 Jahre nichts gemacht habe, Förderprogramme hat er für den sozialen Wohnungsbau, muss ich jetzt umso mehr machen.
Wir werden sehen, ob die Politik darauf reagieren wird, auf diesen Einwurf. Und ich bedanke mich nochmal sehr bei Siegfried Schlegel von der AG Recht auf Wohnen.